Ich brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Im Marketing reden wir ständig über Wirkung, über Kreativität, über Evidenz und erstaunlich selten darüber, was diese Wörter eigentlich bedeuten. Wir leiden unter einer Verständnisillusion. Was das ist, das haben Semiotikforscher gezeigt. Sie stellten fest, dass wenn Menschen über Pinguine sprechen, beide Seiten denken, der andere versteht genau unter einem Pinguin das, was ich selbst auch verstehe. Vergleicht man dann jedoch, bei wie vielen Fakten die Menschen die gleiche Antwort geben, zum Beispiel, ist ein Pinguin schwer oder leicht, haben sie Federn oder Fell, dann kamen sie nur bei 12% überein. Mein heutiger Gast ist jemand, der genau dort ansetzt. Er behauptet, viele unserer Probleme entstehen nicht durch zu wenig Daten, sondern auch durch begriffliche Unschärfe. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute mit Dr. Sebastian Wolf. Er promovierte in Philosophie, war Kreativer bei Serviceplan, wurde Stratege und lehrt heute Werbung und strategische Markenführung an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Sebastian beschäftigt sich in letzter Zeit mit einer unbequemen Frage, die im Marketing erstaunlich selten gestellt wird, nämlich, wovon reden wir hier eigentlich genau? Er nimmt Marketingbegriffe auseinander und schaut, was wirklich dahinter steckt. Denn Begriffe sind auch mentale Betriebssysteme, nach denen wir handeln. Fast jede Marke sagt heute, wir arbeiten evidenzbasiert. Und trotzdem sehen wir jeden Tag Kampagnen, die niemanden berühren und nichts bewegen. Was meinen wir, wenn wir über Kreativität sprechen? Was unterscheidet klassische Markenführung von einer evidenzbasierten? Er nennt das Metamarketing. Ein Blick auf die Begriffe selbst, ihre Widersprüche, ihre ideologischen Aufladungen und ihre Wirkung in der Praxis. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema und der Grund, warum ich ihn heute eingeladen habe. Herzlich willkommen bei Markenkraft, Sebastian. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Olaf.
Super. Dann starten wir, und zwar mit dir als Person. Was dich auszeichnet, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Und das kann man meistens ganz gut mit dieser einen Frage, womit du zum Beispiel dein erstes Geld verdient hast und wofür hast du es ausgegeben?
Ja, da ich kenne ja den Podcast, bin großer Fan, weiß ja, dass du die Frage stellst und habe mal kurz überlegt schon, bevor wir hier angefangen haben. Ich glaube, das erste Geld habe ich fürs Rasenmähen bei meinen Eltern im Garten bekommen. 5 Mark oder so für einmal Rasenmähen. Und ausgegeben habe ich es ziemlich sicher für Yps-Hefte. Da merkt man dann jetzt auch schon so langsam die Generation X. Genau, ich glaube, die haben 3,80 Mark gekostet. Was ich mit den restlichen 1,20 gemacht habe, weiß ich jetzt nicht mehr.
Mit der Mülltüte als Sturmzelt und den
zum Beispiel
den berühmten, wie hießen nochmal diese, die hatten immer so eine Anzeige drin von irgendwelchen so kleinen Tierchen.
Urzeitkrebse.
Die Urzeitkrebse.
Genau, Urzeitkrebse und ich glaube, es gab noch den Ostereierbaum. Genau, und noch so ein, genau, dieses und so Zelte und so, genau. Gimmicks, die Gimmicks waren so der Kaufgrund.
Aber das Interessante, da steckt ja schon etwas drin, was zu unserem Thema passt, nämlich der Fiktionswert war meistens wichtiger als das Objekt selber.
Ja, also ob das jetzt wirklich Krebse aus der Urzeit waren und also ich hab's, man konnte da auch Kristalle züchten und so, ist bei mir alles eingegangen. Ich habe da irgendwie nicht so einen Daumen irgendwie für diese Gimmicks gehabt. Ich habe dann lieber mein Zelt aufgebaut und so, das hat besser funktioniert.
Ja. Und was war dann dein erstes echtes Geld, was du verdient hast?
Es hat relativ spät erst angefangen. Also ich war lange an der Uni, hast ja vorhin erzählt, ich habe Philosophie studiert und dann auch da promoviert. Das war alles auch ein Behelf, irgendwie eigentlich nicht richtig arbeiten zu müssen. Aber ich habe dann Geld auch dafür bekommen, dass ich promoviert habe. Also ich war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt. Und da würde ich sagen, habe ich eigentlich das erste richtige Geld verdient.
Wo war das? Hast du in der schönen Stadt studiert?
Würde ich sagen, München ist auch noch mein Lebensmittelpunkt mit meiner Familie. Ich habe einen Zweitwohnsitz in Stuttgart, wo ich unterrichte. Ich habe meine ganze Unilaufbahn eigentlich in München verbracht, auch die Promotion. Das war allerdings ein Forschungsprojekt über mehrere Standorte. Da war die Dresdner Uni auch noch mit drin.
Und das Geld, was du da verdient hast, über grundsätzlich, du hast ja irgendwann auch Taschengeld gekriegt etc. Erinnerst du dich an irgendeine Kaufentscheidung, die das erste Mal neben dem Ipswift von einer Marke beeinflusst wurde?
Ich glaube, das waren Levi's Jeans.
Okay.
Ich kann mich auch noch erinnern, wie meine Eltern eigentlich immer so markenavers waren und das irgendwie überhaupt nicht eingesehen haben, dass man ausgerechnet jetzt auch bei Klamotten irgendwie mehr Geld ausgeben muss, weil die von einer bestimmten Marke sind. Und mir war das aber wichtig. Das war auch so in den 90ern die Zeit der ganz tollen Levi's TV-Werbungen, so mit Shaggy und so.
Der Waschsalon war in den 80ern, ne?
Der war noch ein bisschen früher, aber also die Marke war schon damals stark, aber wurde dann auch noch immer stärker. Auch Dieselwerbungen und so und Jeans waren irgendwie wichtig jedenfalls so und dann auch die richtige Marke zu haben. Und da kann ich mich noch erinnern, Levi's war da so ziemlich wichtig. Wobei auch da nicht irgendeine, sondern die 501, die 501 mit der Knopfleiste statt Reißverschluss. Auch ein Differenzierungsmerkmal im Produkt und so. Hat jetzt irgendwie keinen Vorteil, aber war irgendwie wichtig.
Aber war distinkt, war einfach absolut anders. Ja, ich hab mich auch immer gefragt, es war so schwer zuzumachen. Und ich erinnere mich auch an so eine Jeans-Depression. Wenn man dann so eine 501 haben wollte, aber nicht den Körperbau hatte, wie bei mir, und ich da nicht reinpasste, das war ganz, ganz schlimm. Man hatte ja so dieses innere Bild, ne, wer man ist, wenn man so eine Hose kauft. Und ich konnte tatsächlich keine 501 tragen, die passte nicht auf meine Körperform.
Ja, das Problem hatte ich damals nicht, habe ich jetzt eher häufiger mal beim Klamottenshoppen.
Das passiert. Ja, und dann warst du später nach der Promotion, bist du dann in die Werbung gegangen, ne? Du warst kreativer bei Serviceplan, richtig?
Genau. Also wenn man Philosophie studiert hat, dann ist das jetzt nicht so der automatische Pocket-Filler. Da muss man sich so ein bisschen überlegen, wie man da Geld verdient. Eine Möglichkeit ist, halt Professor zu werden. An einer Universität. Das habe ich so ein bisschen versucht mit meiner Promotion. Nach meiner Promotion tingelt man so auf Forschungstagungen herum und bewirbt sich auf Stellen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und so, als Postdoc. Hatte aber schon das Gefühl, dass da irgendwann auch die Luft ein bisschen dünn wird, weil Philosophie schon auch ganz schön anstrengendes Unterfangen ist, so in den Bereichen. Und habe dann parallel überlegt, wie kann man noch Geld verdienen. Und ich hatte schon während des Studiums relativ viele Kontakte so mit, ich sag mal, kreativer Szene in München. Und da viele Leute kennengelernt, die geschrieben haben. Und über das Schreiben von fiktionalen Texten eher sind dann auch welche auf das Werbetexten gekommen und haben dann darüber Praktika bekommen oder noch eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht und sind dann da so in die Werbung reingerutscht. Und dann dachte ich mir, das probiere ich auch. Wusste das erst gar nicht so richtig, dass es den Job gibt, Texter für Werbekampagnen und habe das dann so ein bisschen ausprobiert, Copy-Tests gemacht, so diese Aufnahmebögen mit Beispielaufgaben in Agenturen und so und fand das irgendwie total spannend, so wie Rätsel lösen. Und dann war ich da auch ganz gut und habe das dann jetzt irgendwie so ein Dutzend Jahre lang gemacht.
Oh ja, spannend. Bevor wir da weitergehen, möchte ich mal kurz auf dieses Thema anstrengende Philosophie doppelt klicken, weil das, da haben meine Hörer wahrscheinlich, also ich auch nicht, die Vorstellung, was macht das denn so anstrengend als sozusagen Professor der Philosophie oder die Arbeit, die da stattfindet?
Ja, also man muss erstmal sehr viel wissen. Also man muss sehr viel lesen, um sich auch in einem kleinen Teilbereich gut auszukennen, weil Philosophie sich quasi nicht immer so weiterentwickelt wie vielleicht in Ingenieurswissenschaften oder so oder in anderen Wissenschaften, wo man vielleicht so einfach nur den aktuellen Stand wissen muss, sondern wenn man Philosophie macht, dann muss man schon auch wissen, was vor 2.500 Jahren eigentlich Aristoteles, Platon, Sokrates und so weiter über bestimmte Fragen gedacht und gesagt haben. Also das ist ein relativ großer Korpus an Wissen, den man einigermaßen präsent haben muss. Und dann ist es auch so, dass die Philosophie, also vor allem auch wie ich sie betrieben habe, das ist so der Bereich der analytischen Philosophie, sehr stark logikorientiert ist. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal. Ja, jeder denkt doch irgendwie logisch. Aber so in unserer Normalsprache, da passieren ganz viele logische Fehler. Und formale Logik auch zu verstehen und dann auch in Sprache umzufunktionieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist dann teilweise eher wie höhere Mathematik. Und diese Kombination macht es schon mal ziemlich schwierig. Und dann muss man natürlich trotzdem, obwohl sich die Philosophie in dem Sinne nicht weiterentwickelt, wie das vielleicht Naturwissenschaften teilweise machen, immer wieder was Neues entdecken oder neue Ideen produzieren. Und das, obwohl sich schon seit 2.500 Jahren Leute eigentlich über dieselben Fragen Gedanken machen. Und das ist dann natürlich nicht so einfach.
Das glaube ich. Da dieser Punkt, den du gerade genannt hast, wir machen sprachlich logische Fehler. Das passt ja auch zu dem Thema, was wir gleich besprechen werden. Max, gib mal ein Beispiel so aus dem sozusagen klassischen Philosophie. Was sind so sprachlich logische Fehler, die wir machen?
Also das Beispiel, das du mit dem Pinguin genannt hast, du hast es auf die Semiotik bezogen. Das ist eigentlich auch ein relativ klassisches Beispiel aus der Philosophie, mit dem ich mich auch beschäftigt habe. Nämlich, wie eigentlich die Bedeutung von Namen funktioniert oder von Begriffen allgemein. Es gibt da das Beispiel des Gavagai. Also Gavagai ist ein Name für ein Tier. Und es gibt auch so ein bisschen eine humoristische Variante davon mit dem Känguru. Also man stellt sich vor, man reist irgendwo auf ein Land und in ein Land und man entdeckt das ganz neu und man kennt die Leute und man spricht nicht dieselbe Sprache wie die Leute da. Und dann zeigt man auf ein Tier, das da so vorbeihoppelt und sagt Gavagai. Und dann sagt der andere auch Gavagai. So, und man denkt irgendwie, ja klar, wir meinen jetzt beide das Tier. Aber in der Philosophie sagt man dann nicht einfach, ja, weißt du dann auch, wie schwer der ist oder was der wiegt oder weißt du den Knochenbau oder so? Das ist gar nicht so wichtig in der Philosophie. Da ist eher so die Frage, meinen wir jetzt die Totalität des Tieres oder meinen wir vielleicht unabgetrennte Tierteile? Und wir können gar nicht so genau auf das Tier drauf zeigen, um zu sagen, Gavagai ist nur ein Teil von dem Tier oder so.
Oder vielleicht bedeutet ja Gavagai auch nur das Hoppeln von dem Tier. Also das heißt, ich sag Gavagai und sag mal, guck mal, was da hoppelt. Ja. Und du sagst Gavagai, da ist dieses Etwas, was...
Ganz genau. Ganz genau. Also man denkt irgendwie, man könnte, also das dann irgendwie, wenn man länger miteinander redet, wahrscheinlich irgendwie schon mal auflösen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann gibt es halt viele Begrifflichkeiten, wo wir das am Ende gar nicht auflösen können. Ja. Ja, sag du.
Ja, genau. Und das ist ja super spannend. Das heißt, man hat also dann diese, genau das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, diese Verständnisillusion und handelt dann auch weiter gemeinsam. Und wenn das mit sowas Konkretem wie so einem Känguru oder einem Pinguin schon so schlecht eigentlich funktioniert, was bedeutet das für abstrakte Begriffe?
Ja, genau. Genau, also die Känguru-Geschichte ist eigentlich, dass irgendwie, ich weiß nicht wer, Thomas Cook, glaube ich, hat Australien entdeckt oder so und hat dann Känguru gesehen, natürlich noch nie so ein Tier gesehen und fragt dann Einheimischen, was ist das? Und der Einheimische sagt Känguru und seitdem heißt das Ding halt Känguru, obwohl der Einheimische meinte, ich verstehe dich nicht.
Ja, super. Genau. Und da sieht man wieder, Bedeutung entsteht aus der Statistik der Umwelt. Ne? Also in bestimmten Momenten kommt dieses Signal, Känguru, und wird verbunden mit der Situation und dem Objekt und plötzlich entsteht Bedeutung. Und das ist ja eigentlich auch das Geschäft, in dem wir unterwegs sind. Ne? Marken mit Bedeutung aufladen, ihnen Bedeutung geben, die hoffentlich Nutzen versprechen und nicht widersprüchlich sind, etc. Ja, ja, spannend. Super. Ja, da haben wir doch schon mal einen guten Griffkante für später, aber nochmal ein bisschen deinen Weg weiter nochmal exploriert. Das heißt, dann warst du kreativer da, also Texter, ne? Also über das kreative Schreiben, und dann bist du Stratege da aber geworden. Und du hast mir mal gesagt, du bist Stratege geworden, weil du bessere Kreation verkaufen wolltest.
Genau, also ich habe schon die meiste Zeit, als ich in Agenturen war, ich habe auch immer in Agenturen gearbeitet, nicht nur bei Serviceplan, auch bei kleineren Agenturen, immer als Texter und dann als Senior-Texter und Kreativdirektor und so erstmal gearbeitet und wollte mir halt Ideen ausdenken, fand das super, und ich und meine Kreativteams und so und auch die Kreativdirektoren, die dann über mir waren teilweise, fanden das dann irgendwie immer super und der Kunde fand das dann aber nicht so super. Also ein typisches Problem, das wahrscheinlich auch von der Kundenseite nachvollzogen werden kann. Ja, die Kreativen, die kommen irgendwie mit so bescheuerten Ideen an, damit kann ich nichts anfangen. Worauf zahlt das ein? Warum ist das jetzt sinnvoll und so? Verstehe ich nicht. Macht mal noch was, was ich irgendwie besser verstehe, auch selber besser verkaufen kann, dann, wenn ich es irgendwie meinem Chef oder CFO oder CEO zeigen muss und so. Und dann läuft es darauf hinaus, dass man irgendwie uninteressantere Ideen machen muss, die irgendwie leichter verständlich sind, leichter verkaufbar, leichter kommunizierbar an andere Stakeholder und so. Mhm. Und das fand ich ein bisschen frustrierend und habe deswegen immer auch gerne mit der Strategie zusammengearbeitet. Also die meisten deiner Hörer werden das wahrscheinlich so grob kennen, wie so die Kollaboration zwischen Agentur und Kunde abläuft. Man kriegt halt ein Briefing, man macht eine Idee und dann präsentiert man die. Und meistens bei einer größeren Kampagne gibt es so einen sogenannten strategischen Vorlauf. Man erklärt erstmal, wie man auf die Idee gekommen ist, hat vielleicht irgendeinen Insight oder so, auf dem die basiert. Dann erklärt man die Idee und dann gibt es nochmal so einen Strategieteil, wo dann vielleicht noch erklärt wird, wie die dann auch medial ausgespielt wird und auf verschiedenen Touchpoints funktioniert und so. Und normalerweise ist halt als Kreativer mein Beritt dieser Mittelteil. Ich erzähle irgendwie, wie die Idee aussieht und wie die funktioniert und warum die cool ist so. Und dieser vordere Teil und der hintere Teil ist der Beritt der Strategie. Und ich habe mich da aber immer sehr für interessiert, weil ich halt wollte, dass das möglichst gut ineinander greift. Mhm. Und in unterschiedlichen Agenturen gibt es da so relativ große Gaps, sage ich mal, zwischen den Teams und dann auch in solchen Präsentationen zwischen dem Strategieteil, dem Ideenteil und dann dem Mediateil und so. Und dann hatte ich aber bei meiner letzten Agentur, bei Territory, die Möglichkeit, auch selber da noch ein bisschen aktiver zu werden. Und das haben dann alle ganz gut gefunden, wenn das mehr so aus einem Guss ist, sage ich mal.
Und der Vertriebsleiter fragt, wieso ist denn das Produkt nicht in der Werbung zu sehen?
Genau. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ja, wir haben zwei Phasen oder drei Phasen in unserer Kampagne. Wir sprechen hier jetzt gerade nur über die Image-Phase sozusagen. Euch kennt ja noch gar keiner. Wir können ja nicht sagen, irgendwie, so ist mein Lieblingsbeispiel immer bei Autos, unser Spaltmaß ist jetzt irgendwie nochmal 2 Millimeter kleiner geworden, wenn überhaupt keiner weiß, dass ihr Autos macht. So.
Ja, ja. Genau. Das ist ja wie, wenn man Vertriebsleiter Messestände bauen lässt, die werden immer 1 Meter tief und 200 Meter lang, weil jeder sein Produkt am Messerand haben möchte, am Standrand, ne, direkt im Zugriff. Mhm.
Genau. Und genau, und so kam das, dass ich erstmal so beides gemacht habe. Interimsmäßig war ich dann Head of Strategy mit einem kleinen Team und habe aber auch noch als Kreativdirektor ein Team gehabt. Und dann waren aber auch alle der Meinung, dass das ein bisschen viel ist und hatten dann das Gefühl, dass es schwieriger ist, einen guten Strategen zu finden, der quasi meinen Job dann so macht, als einen anderen guten Kreativen. Das sagt vielleicht auch was über meine Kompetenzen als Kreativer aus, ich weiß nicht. Jedenfalls sollte ich mich dann stärker um die Strategie kümmern. Und das hat mir auch Spaß gemacht und war wieder was Neues und dann habe ich das auch gerne gemacht.
Ja, super. Und erinnerst du dich an einen Moment, wo du als Stratege eine Kreation retten konntest, die in der Vergangenheit den Jordan runtergegangen wäre? Gab es da so einen Moment?
Also so genau weiß man das ja immer nicht. Also,
nee, aber wo du sagst, oh wow, da ist es gelungen, sozusagen die Skepsis des Kunden zu überwinden, und der hat dann die Kampagne freigeschaltet und es war dann ein Erfolg. Das sind ja so Highlights der Karriere, wo man viel Spaß dran hat.
Ja, also eine ganz schöne Kampagne haben wir mal gemacht, da war ich relativ neu in der Strategie. Rolle für diese Cannabis-Produkte, die aber kein THC enthalten, so Beruhigungssalben, Sprays und so. CBD,
CBD, genau.
Glaube ich, heißen die. Ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Und wir hatten so ein Sprungbrett entwickelt, auch so Strategie und Kreation gemeinsam, so kommen den Flow, grob gesagt. Ja? Also nimm das ganze Leben so ein bisschen
weicher.
Entspannter, genau.
Entspannter, weicher. Und was ja auf die Muskelentspannung dann einzahlt.
Genau. Und unser visueller Gedanke war quasi so Ausdruckstanz. Also so Tänzer, die selber auch im Flow sind und wollten da so tolle, moderne Tänzer, die man irgendwie auch auf TikTok, da hab's da noch nicht, aber Instagram dann sieht und so, wie modern sind und an einer jungen Zielgruppe auch, als Analogie sozusagen für das Wirkversprechen quasi inszenieren. Und dann sind wir halt nicht in den Pitch reingegangen, indem wir erstmal erklären, ja, wie sind wir da drauf gekommen und das Wirkversprechen und so, und dann hat man dieses Gefühl und jetzt zeigen wir euch das. Sondern wir haben erstmal nur gesagt, okay, wir glauben, wir wissen ungefähr, wie sich das anfühlt, und das ist so. Und haben dann den Mutfilm, den Stimmungsfilm sozusagen gezeigt, eigentlich auch der Werbefilm, den wir dann machen wollten, und haben dann erst hinterher sozusagen erzählt, warum wir glauben, dass das richtig ist. Und das war quasi so eine strategische Entscheidung, die an der Stelle, glaube ich, schon auch Eindruck gemacht hat. Irgendwie gar nicht so rational an so ein gefühliges Produkt ranzugehen, sondern erstmal zu zeigen, wie wir auch dieses Gefühl inszenieren wollen und dann hinterher nachzuverkaufen, wie ich dann so sage, warum das eine gute Idee ist.
Ja, bei so Heilversprechen, ne, und bei so einer technischen Funktion, es ist ja auch eine medizinische Funktion, die das Ding hat, kann man ja auch leicht in die Erklärfalle tappen. Ne?
Ja, total. Und gibt es natürlich auch viele rechtliche Rahmenbedingungen, die man da einhalten muss und so.
Ja, spannend. Und dann nach den Jahren als Stratege bist du dann plötzlich Professor geworden. Da kam dann ein Brief, so ein kleiner Brief, wir ernennen Sie jetzt hiermit zum Professor an der Hochschule für Medien.
Ja, fast. Also es ist aber schon so ein bisschen so wie diese Hollywood-Filme, plötzlich Prinzessin, plötzlich Professor, ja. Nee, nicht ganz so. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie während meiner Zeit als Agenturmensch parallel die ganze Zeit noch so einen Fuß in der Wissenschaft gehabt hätte oder da Veröffentlichungen gemacht hätte oder unterrichtet. Also viele Kollegen von mir jetzt, aber auch früher, die hatten dann mal einen Lehrauftrag oder so. Das hatte ich eigentlich gar nicht. Aber vor allem so, als ich so einigermaßen Fuß gefasst hatte in der Werbung, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, auch, ich finde das irgendwie auch ganz nett, mit meinen Junioren zu arbeiten und Wissen weiterzugeben. Können wir das eigentlich ganz gut vorstellen, auch mal einen Lehrauftrag zu übernehmen oder so. Und habe dann schon so bei den KollegInnen, die das gemacht haben, die Fühler ausgestreckt, ob mir da mal jemand einen Kontakt vermitteln kann und so. Und da ist dann aber erstmal gar nichts draus geworden. Und dann hat mich aber eines schönen Tages ein ehemaliger Kunde angerufen, der Steffen Schuster. Steffen Schuster war lange Jahre Chief Marketing Officer bei WMF. WMF, Haushaltsküchengeräte, Töpfe, Pfannen und so. Und als ich bei Serviceplan war, habe ich die Werbung mitgestaltet für WMF. Und wir kannten uns daher. Und der Steffen Schuster, der hatte schon seinen Job in dem Unternehmen aufgegeben und war Professor an der Hochschule der Medien geworden, Professor für Marketing. Und der hatte mich angerufen, erst damit ich mal einen Gastvortrag bei ihm halte. Und dann 2 Wochen später, ich dachte, er will über meinen Gastvortrag sprechen, meinte er, wir haben übrigens auch eine Stelle ausgeschrieben, Werbung und strategische Markenführung. Wir waren dann noch per Sie. Sie waren ja eigentlich immer ein ganz cleverer Typ, Herr Wolf, und es gibt nicht so viele Kreative, die auch noch wissenschaftlich promoviert sind, sozusagen, was halt eine Voraussetzung für die Professur war. Wir haben da auch gar nicht so viele Bewerbungen. Normalerweise bewerben Sie sich doch mal. Und dann habe ich gedacht, ja, super, also ich wollte eigentlich nur einen Lehrauftrag mal irgendwo haben. Ich war schon froh, dass ich mal einen Gastvortrag halten darf, aber ich finde jetzt diesen Prozess spannend, wie das eigentlich so funktioniert, wenn man sich auf eine Professur bewirbt. Und dann habe ich das erstmal gemacht.
Und wie war der Prozess?
Also auch nicht ganz unaufwendig. Also erstmal muss man natürlich alle möglichen Unterlagen hinschicken. Also man braucht eine Promotion, Promotionszeugnis raussuchen, Abiturzeugnis raussuchen und so. Das ist schon mal eine Herausforderung, wenn man das irgendwie seit 12 Jahren nicht gemacht hat. Und dann musste man da ein Forschungs- und ein Lehrkonzept ausarbeiten. Also was ist mir wichtig für die Lehre und so weiter? In welchem Bereich möchte ich forschen? Und ein Lehrmodul skizzieren. Module sind quasi Cluster von Lehrveranstaltungen, die zu einem bestimmten Lehrziel führen, haben meistens mehrere Lehrveranstaltungen. Bei mir ging es da um Innovationsmanagement und Marketing, also relativ groß und wie das so ein bisschen zusammenhängt. Dann habe ich die skizziert und wenn man das eingeschickt hat, dann darf man, und das gut befunden wird, dann darf man zum sogenannten Vorsingen kommen und muss dann sogenannte Probevorträge halten, einen Lehrvortrag und einen Fachvortrag. Das sind dann nochmal zwei andere Themen, die ausgearbeitet werden müssen und die werden dann vor der sogenannten Findungskommission vorgetragen. Und in dem Zuge gibt es dann nach diesen Vorträgen noch das Bewerbungsgespräch mit der Findungskommission.
Wow, okay. Also da hast du dich dann durchgeboxt. Das ist ja spannend. Ja, und dann hast du die Zusage bekommen und jetzt lehrst du Marketing. Das genau. Führt natürlich, da liegt natürlich die Frage auf der Hand, seitdem du jetzt Marketing lehrst, was du vorher getan hast, hast du was gelernt? Also die beste Art, was zu lernen, ist ja das Lehren. Ja. Was hast du gelernt seitdem über das, was du vorher praktisch getan hast?
Also ein Vorteil von dem Job als Lehrer ist, dass man auch Zeit hat zu lernen. Also indem man zum Beispiel Lehrveranstaltungen vorbereitet, die jetzt gar nicht so in meinem Feld direkt drin sind. Also ich unterrichte halt nicht nur Werbung oder nicht nur Kreativität oder Texten oder irgendwie sowas, sondern halt auch ausgreifende Felder. Und die muss man sich dann auch erstmal drauf schaffen. Das ist am Anfang auch ganz schön anstrengend. Und dadurch habe ich zum Beispiel voll viel gelernt über Zukunftsforschung und Trendforschung, weil mir einfach die Veranstaltung, die Lehrveranstaltung zugewiesen wurde, Trend- und Zukunftsforschung. Und wir haben natürlich mit Trends gearbeitet in der Agentur und in den Agenturen, wenn wir Ideen entwickelt haben. Aber so das wissenschaftliche Fundament ist mir gar nicht so klar gewesen. Und dann musste ich mich da auch so innerhalb von 3 Wochen mal richtig reinlesen, was ist das eigentlich, um dann das auch ein Semester lang unterrichten zu können. Und da habe ich auch wirklich sehr viele interessante Sachen gelernt, so die verschiedenen Eskalationsstufen von Trends, so, ne? Es gibt, also kennt man ja Nanotrends, Megatrends und alles dazwischen und so, und dann aber auch, wofür die eigentlich genutzt werden, eher kommunikativ oder auch für die Unternehmensstrategie und so. Also da habe ich ziemlich, ziemlich viel gelernt und finde es gerade auch ein bisschen schade, weil ich so viele Lehrveranstaltungen habe, die musste ich jetzt abgeben an eine Lehrbeauftragte, die das aber super macht. Aber kann mir auch gut vorstellen, das dann auch mal irgendwann wieder zu unterrichten, weil das schon ein spannendes Thema ist.
Ja, spannend. Genau. Und hast du auch über irgendwas deine Meinung geändert, wo du aus der Praxis kamst und auch festgestellt hast, so schauen Praktiker da drauf. Aber eigentlich ist das die falsche Art, da drauf zu gucken.
Fällt dir da was? Ja, an? Also das ist eigentlich die ganze Zeit so. Ich hatte mich schon, während ich noch in der Praxis war, ein bisschen stärker mit diesem ganzen evidenzbasierten Marketingzeug aus Australien vom Ehrenberg Bass Institut auseinandergesetzt. Und mich hat auch dieses How Brands Grow, da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen, sehr beeindruckt und beeinflusst. So auch mit so einem Untertitel wie What Marketers Don't Know. Und fand das irgendwie sehr interessant und schlau und gut nachvollziehbar und hatte dann schon in der Praxis das Gefühl, okay, wir machen hier Sachen falsch irgendwie. Wir legen hier einen falschen Fokus drauf. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass ich das so in die Hochschule reingetragen habe, in die Hochschule der Medien, hat zumindest bei einigen Leuten aus der Prüfungskommission dafür gesorgt, dass die sich für mich ausgesprochen haben. Mhm. Weil ich dann auch bei meinem Fachvortrag, so ein bisschen aus philosophischer Perspektive, aber auch auf Basis von diesem evidenzbasierten Marke, von der evidenzbasierten Markenführung, hatte auch dieses rote Buch dabei und habe das dann hochgehalten und gesagt, diese ganzen Markenidentitätsmodelle, die wir hier alle basteln, und das habe ich in der Agentur rauf und runter gemacht, das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Und ich will jetzt hier Professor werden, um das den Studierenden beizubringen. Man kann das auch anders machen und man sollte das vielleicht auch anders machen. Mhm. Also ich bin da schon so mit so einem gewissen Switch, sage ich mal, irgendwie in die Hochschullehre rein und habe mich dann aber natürlich auch noch viel tiefer damit auseinandersetzen können, dafür, dass ich es halt auch besser unterrichten kann.
Dann lass uns da doch ganz kurz tiefer drüber sprechen, weil wir sind ja ein Bildungspodcast. Das heißt, Wir wollen den Praktikern jetzt sagen, ja, was ist denn daran falsch? Also Markenidentität ist doch total wichtig, eine starke Identität zu haben, weil daraus entsteht ja sozusagen die Beziehung und die Markenliebe, die wir aufbauen und wo wir dann ohne die Marken gar nicht mehr leben können, weil ich morgens aufwache und nur über diese Marke nachdenke. Ist das, ist das nicht das ultimative Ziel? Also die eintätowierten Logos von Harley-Davidson auf dem Oberschenkel?
Ja, genau. Harley-Davidson und Apple, ne? Da gibt es so einen schönen TED-Talk auch von Byron Sharp, wo er so sagt, wie wahnsinnig fantasievoll diese identitätsbasierten Marketer, dass sie immer diese zwei Marken nennen, obwohl es tausende von Marken gibt. Und wenn man sich mal so überlegt, ja, wie viele Marken habe ich so im Kopf, wenn ich morgens aufwache? Eher gar keine. Also selbst wenn ich gefragt werde, irgendwie, also vielleicht weiß ich noch, welche Zahnpasta ich benutze oder so, aber bei der Zahnseide wird es dann wahrscheinlich schon wieder schwieriger, obwohl sie irgendwie da in meinem Nachtkästchen steht oder so. Also es ist natürlich auch eine Implikation fast dieses Umdenkens, dass wir uns gar nicht so sehr um Marken kümmern, wie viele Marketer das denken. Ja, also diese Markenliebe gibt es sicherlich. Also gibt ein paar Leute, die sich Marken eintätowieren lassen, die auch immer nur diese eine Marke kaufen. Das sind aber wirtschaftlich gesehen wenige Leute. Und das haben auch viele Marken sehr wenig. Ja. Und trotzdem funktionieren diese Marken und sind Marken. Also es ist nicht so, dass nur Apple und Harley-Davidson oder so starke Marken sind, sondern auch eine Mayonnaise, die im Supermarktregal steht und gekauft wird und Profite abwirft und Umsätze macht und einen hohen Marktanteil hat, ist auch eine Marke, ohne dass irgendjemand sagen würde, boah, ich liebe diese Mayonnaise, ich kann nicht ohne die leben.
Genau. Und das heißt ja nicht, dass diese wenigen, es gibt ja solche Beziehungen, wie du gerade gesagt hast, aber das hilft dem normalen Marketieren nicht weiter. Das heißt, was würde man ihm als mentales Modell mitgeben, um stärker und besser, also seine Marke zu stärken und erfolgreicher eine Marke zu führen?
Ja, also dieses, man sagt immer so evidenzbasiertes Marketing, aber die Theorie ist eigentlich eher die marktbasierte marktorientierte Vermögenswerte-Theorie, also auf Englisch Market-Based Assets-Theorie. Also es geht darum, dass man gar nicht so sehr von innen nach außen versucht, die Marke zu führen, sondern von außen nach innen und sich überlegt, wie kann ich Vermögenswerte schaffen, die gar nicht im Unternehmen selber sind, sondern außerhalb des Unternehmens. Und das sind vor allem zwei Stück, nämlich die mentale Verfügbarkeit und die physische Verfügbarkeit. Das sind alles so Fachbegriffe. Ich meine, deine Hörer kennen das alles
ja, auch runter. Die meisten schon. Trotzdem ist es immer gut, das in der Episode das auch vollständig zu erklären, weil manche hören nur die eine Episode. Und auch in diesem Podcast übrigens, ganz interessant, ist wahrscheinlich der Longtail, die Menschen, die alle paar Monate mal eine Episode hören, ist der Großteil der Hörer. Und dann gibt es natürlich die Heavy-User, das sehe ich auch in den Statistiken, die teilweise pro Monat 5 Folgen hören. Wenn sie einmal Markenkraft gehört haben, dann hören sie praktisch permanent so dieses ganze Repertoire. Aber das, worum es eigentlich geht, ist die große Masse zu erreichen, die dann zwischendurch mal eine Folge hört. Deshalb lass uns trotzdem erklären, obwohl ein Großteil der Hörer mit Sicherheit da schon viel Vorwissen hat.
Ja, genau. Also diese zwei marktbasierten Vermögenswerte sind quasi mentale Verfügbarkeit und physische Verfügbarkeit. Und mentale Verfügbarkeit heißt letztlich, also es ist verwandt mit Markenbekanntheit, so außer auch so aus der klassischen Markenführung kennt, aber noch ein bisschen spezifischer ausformuliert. Es geht darum, wie leicht denke ich eigentlich an eine bestimmte Marke, wenn ich irgendein Bedürfnis habe. Und die physische Verfügbarkeit ist jetzt auch nicht nur Präsenz in einem Supermarkt, sondern natürlich auch digitale Präsenz. Das ist ein bisschen weiter gefasst, als der Begriff vielleicht vermuten lässt. Also, und wie leicht kann ich die Marke dann auch kaufen, behandelt quasi die physische Verfügbarkeit. Was ich so höre, ohne dass ich es bisher schon wirklich gelesen habe, ist, dass diese Schule jetzt auch eher von Purchase Availability spricht, also Verfügbarkeit zu kaufen statt physischer Verfügbarkeit. Ich weiß nicht genau, warum, ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein sinnvoller.
Ich glaube, dass es diese, was du auch schon gemerkt hast, ich glaube, dass diese Schwierigkeit mit der physischen Verfügbarkeit, die Leute wirklich über immer sofort in der Welt sind und haptisch über die Dinge nachdenken, aus dem Regal zu nehmen. Und ich finde, sie haben es aber sehr gut in dieser Formel easy to mind, easy to find untergebracht. Ja. Das heißt also, die Friktion dann wirklich die Marke zu kaufen, muss möglichst gering sein. Und das beinhaltet dann, ne, die digitalen Kanäle oder eben dann die physischen Kanäle.
Genau. Ja, also damit sind dann Google-Ergebnisse zum Beispiel auch gemeint und solche Sachen.
Ja, spannend. Und dann aus deiner Erfahrung, wo siehst du die größte Begriffsverwirrung? Ist das dieses Thema evidenzbasiertes Marketing versus klassisches Marketing? Oder wo du siehst, du, gib mal so ein paar, wenn wir jetzt dann, lass uns ein bisschen aufklären, so aus deiner Forschung, wo ist der größte Chaos in den Begrifflichkeiten?
Ja, also ich finde, eine Verwirrung ist auch, was ist eigentlich mit evidenzbasiertem Marketing gemeint und wo kommt das auch her? Also die Begrifflichkeit evidenzbasiertes Irgendwas ist eigentlich aus der Pflegeforschung herausgekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt jeder weiß. Also passt aber auch ganz gut, weil Byron Sharp so die traditionelle Markenführung mit dem Aderlass im Mittelalter vergleicht. Also wenn man krank ist, dann wird einem irgendwie in den Arm gestochen, das Blut läuft raus, das Schlechte sozusagen. Und dann wird man sozusagen gereinigt. Das war der Aderlass früher. Und das ist halt eine Methode, die nicht auf wissenschaftlichen Beinen steht. So, ne? Das haben aber Ärzte damals gemacht. Die haben gedacht, das ist richtig. Das haben alle immer so gemacht. Und die dachten, das wäre super. Und dann haben sie irgendwann rausgefunden, nee, das ist totaler Quatsch. Das war total gefährlich auch, was wir gemacht haben. Da sind auch Leute bei gestorben und so. Und in der Medizin hat sich das relativ klar so entwickelt, dass man wissenschaftsgläubig ist so und auf wissenschaftlicher Evidenz basierend Behandlungen macht. In der Pflege war das aber sehr, sehr lange nicht so. Also die Pflegerinnen und Pfleger haben sehr viel auf Basis einfach von Traditionen, von Mund-zu-Mund-Erklärungen und so weiter ihre Arbeit gemacht. Und dann gab es aber eben auch die Entwicklung der Pflegewissenschaft. Und man hat geguckt, ja, welche Arten von Pflege sind eigentlich dem Patienten auch zuträglich und welche vielleicht nicht. Und dafür gab es dann wissenschaftliche Erkenntnisse. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind quasi die Evidenz, auf deren Basis dann gepflegt werden soll.
Da gab es doch auch den Fall in Wien von den ganzen Frauen, die im Kindbett gestorben sind, immer nachdem sie von Ärzten untersucht wurden. Und dann haben sie festgestellt, der eine hat dann gesagt, ja, die kamen gerade aus dem Leichenhaus, haben gerade Leichen seziert und danach haben sie dann die Frauen untersucht. Und da passiert scheinbar irgendwas. Wenn ich vorher Leichen anfasse und danach die Frauen untersuche, habe ich danach eine weitere Leiche. Und dann kam die, ja, vielleicht sollten wir uns mal die Hände waschen. Und da haben sie sich am Anfang dramatisch gegen gewehrt. Und da waren ja die Bakterien auch noch gar nicht entdeckt. Das war also vor dieser Zeit. Aber da war zumindest die Beobachtung, war die Evidenz, also Korrelation zwischen Besuch im Leichenhaus, danach eine Frau anfassen und danach habe ich eine weitere Leiche.
Ganz genau, ganz genau. Also so Korrelationen werden beobachtet, daraus Muster abgeleitet und dann überlegt man sich, wie man damit umgehen kann und überführt die dann quasi in die Praxis. Also evidenzbasiertes Marketing ist eigentlich gar nicht die Forschung, sondern die Umsetzung. Und die Forschung, das würde man jetzt eher so sagen, also die Evidenzbasis von evidenzbasiertem Marketing ist Marketing Science oder eben auch diese Market-Based Assets-Theorie der Markenführung. So, ja, also so ein bisschen, ich mache auch Ethik an der Hochschule. Ethik ist eigentlich die Wissenschaft der Moral. Also eigentlich ist es immer Quatsch, wenn man sagt, ja, unser Unternehmen hat irgendwie eine bestimmte Art von Ethik oder so. Nee, also wenn ihr Werte habt, dann habt ihr eine Moral. Und wir können dann halt irgendwie in einem Seminar über eure Moral sprechen, dann machen wir Ethik so. Das, also da, ne, das eine bezieht sich sozusagen auf das andere. Das ist so eine Begriffsverwirrung. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja irgendwie Buchstabenklauberei. Das ist doch irgendwie sehr semantisch. Aber ich finde das halt wichtig, dass man diese Begrifflichkeiten ein bisschen auseinanderhält.
Genau, lass uns da mal ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, was passiert denn, wenn sozusagen dieses Verständnis, auch worüber man eigentlich spricht, eben nicht klar ausgebildet ist? Was passiert
Ja,
da?
also wenn man sagt, evidenzbasiertes Marketing ist Marketing, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ruht. Dann stellt sich ja die Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich eine gute Evidenz oder was ist denn eine Evidenz? Gibt es da irgendwie
Eine belastbare
Abstufungen?
Evidenz, ne? Es gibt ja vielleicht,
Genau,
ne? Oder.
genau. Gibt es da irgendwie bessere und schlechtere oder so? Oder ist irgendwie alles eigentlich das Gleiche so, gleich gut und so? Und weil eben das Ehrenberg-Bass-Institut, das eben versucht, möglichst naturwissenschaftlich oder in naturwissenschaftlicher Art Marketingwissenschaft zu machen, diesen Begriff auch stark verwendet, würde man so landläufig sagen, wenn man heutzutage von evidenzbasiertem Marketing spricht, dann meint man sehr oft genau diese Art von Evidenzbasis, ja, quasi naturwissenschaftliche Methode. Ganz viele andere Leute oder ganz viele Leute meinen aber gleichzeitig, naja, evidenzbasiertes Marketing, das mache ich ja auch. Auch wenn meine Evidenzbasis eine ganz andere ist. Nämlich zum Beispiel, was halt ganz viel im Marketing gemacht wird, Modelle entwickeln, die erstmal überhaupt gar nicht getestet werden und ganz schwer auch falsifizierbar sind, wie stark die sinnstiftend sind oder so. Oder die halt nicht mit Verkaufsdaten, Konsumentendaten, Verhaltensdaten arbeiten, wie das eben das Ehrenberg-Bass-Institut hauptsächlich macht, sondern mit Befragungsdaten. Und da weiß man ja, was Leute sagen, ist nicht das, was sie denken und was sie sagen, was sie tun, ist nicht das, was sie wirklich tun und so. Und das ist dann halt nicht so eine starke Evidenz oder die Evidenz hat nicht so eine hohe Kraft, wie halt die, die tatsächlich Verhalten als Daten nimmt.
Also was du dir ja gerade beschreibst, ist ja grundsätzlich auch ein Denkmodell. Das heißt, wie denke ich über die Dinge überhaupt nach? Und ein Punkt, den ich dann in diesem Denken überprüfen muss, wie stark ist die Evidenz und wie belastbar ist die Evidenz? Und reicht die Fokusgruppe mit 9 Leuten, wo ich 6 knackige Zitate rausziehe, ist diese Evidenz ausreichend, um jetzt die Markenstrategie darauf zu basieren? Oder muss ich danach noch in eine quantitative Phase gehen und das dann mit 1000 Leuten oder 1500 Leuten quantitativ überprüfen? Die Hypothesen, wofür ja die qualitative Marktforschung total wertvoll ist, ne? Um überhaupt erstmal zu Hypothesen zu kommen, die man dann überprüfen kann. Das heißt, diese Anwendung der empirischen Methode ist ein großer Teil von, was du jetzt gerade beschrieben hast, was evidenzbasierte Markenführung ausmacht.
Ja, genau. Genau. Wobei auch, also empirische Methode, wenn ich jemanden was frage und wenn ich qualitativ arbeite, ist das natürlich auch empirisch.
Ist auch
Ne?
empirisch, genau. Und dann
Genau.
aber eben die Belastbarkeit dieser Grundlage.
Genau.
Und das ist ja etwas, was einem nicht zufliegt. Das ist ja etwas, was auch mühsam ist. Ist das der Grund, warum es sich nicht so schnell durchsetzt oder auf so viel Widerstand auch stößt?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum diese, also ich sage jetzt mal, ich benutze mal die Begriffe ununterfragt neue Welt des Marketings, war auch mein Antritt, der Titel meiner Antrittsvorlesung, habe ich mir sozusagen von Byron Sharp ausgeliehen, den Titel, weil er in seinem Buch auch alte Welt und neue Welt immer nennt und so. Also warum diese neue Welt irgendwie auf Reaktanzen stößt, hat, glaube ich, zwei Gründe. Einer ist tatsächlich, dass es gar nicht so leicht ist, es umzusetzen, weil also ein Markenmodell zusammen mit Marketingverantwortlichen zu entwickeln und zu definieren, kann man in einem Workshop relativ easy machen. Ja, man holt sich irgendwie die wichtigsten Stakeholder an den Tisch, macht Workshops, füllt aus, irgendwie Attribute, Benefits, Markenbild, Markenpersönlichkeit. Bums, hat man irgendwie einen Steuerrat da und eine Identität für die Marke festgeschrieben. Und dann hat man, haben alle so das Gefühl, ja, jetzt haben wir Alignment auf jeden Fall. Wir wissen, in welche Richtung das geht. Jetzt können wir unsere Agentur briefen und die macht uns dann Kampagnen da draus. Wir wissen auch, in welche Richtung unsere Produktpolitik gehen soll und bla bla bla. Das ist einfach. Wenn man die Begrifflichkeiten und die Methoden dieser neuen Welt des Ehrenberg-Bass-Instituts nimmt, dann muss man erstmal halt in den Markt reingucken und sich anschauen, wie kaufen Leute überhaupt in unserer Kategorie. Stichwort Category Entry Points. Wie kommen Leute eigentlich jetzt in die Kategorie Mayonnaise? Was haben die für, jetzt kein Wort von denen, Jobs to be done? Was wollen die für Sachen erledigt bekommen? Irgendwie, wenn sie eine Mayonnaise kaufen, wollen die einen Salat machen oder machen die Pommes oder ein Sandwich oder so? Wollen, essen die das mit Kindern oder alleine? Machen die eine Party oder was? Das sind ja alles Gründe, die man erstmal verstehen sollte, um zu verstehen, wie positionieren wir uns eigentlich gegenüber diesen möglichen Kunden. Und das ist natürlich nicht so einfach. Da muss man erstmal Geld ausgeben, ja, weil man die Leute befragen muss und so. Und auch noch in verschiedenen Stufen. Ne? Man muss erstmal rausfinden, qualitativ tatsächlich, was gibt es denn überhaupt eigentlich so für Triggermomente, für Gedanken, die die Leute haben, wenn sie Mayonnaise kaufen. Und dann muss man sie auch noch quantitativ irgendwie hierarchisieren, um rauszufinden, welche sind denn jetzt eigentlich die wichtigsten, die wir dann mit unserer Marke bespielen wollen und so. Das ist alles gar nicht so einfach, bevor es mal irgendwie, bevor man mal ein Ergebnis sieht, kostet auch viel Geld. Und da kann ich mir gut vorstellen, das ist ein Grund, warum die Leute das nicht so gerne machen wollen.
Der Witz ist aber, wenn man das weiterdenkt, das nicht zu tun, kann langfristig, es gibt natürlich die genialen, intuitiven Marketeers, die da die richtigen Entscheidungen fällen. Und es ist ja nicht so, dass vor dem evidenzbasierten Marketing keine erfolgreichen Markengeschichten geschrieben wurden. Aber wenn man Entscheidungen über einen sehr langen Zeitraum, Positionierung einer Marke, wenn man diese Kosten mal dagegen rechnet, dann ist dieses sozusagen kurze Innehalten und das Mikroskop mal kurz anschmeißen und wirklich untersuchen, worum geht es denn hier eigentlich, ist ein Klacks. Ja, im Vergleich zu den vielen, teilweise Hunderten von Millionen, die ausgegeben würden über einen längeren Zeitraum. Das mal kurz da beobachtet. Und das, was ja auch so kontraintuitiv war, es sind ja auch bestimmte liebgewonnene Glaubenssätze, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dass aus den loyalen Kunden heraus das Wachstum entsteht. Und das ist ja kontraintuitiv. Nee, nee. Mark Ritson hat das so schön gesagt, your customers don't give a shit. The earlier you accept that, the better decisions you make in marketing. Ja, dass man von dem, auch Jenny Romagnoli, die ja auch hier im Podcast war, hat ja auch gesagt, der Leuchtstern eigentlich für Entscheidungen sollte der am the least interested customer, also der am wenigsten Interesse an dir hat, den musst du immer vor Augen haben, wenn du über Marketing nachdenkst. Und daraus folgt ja sehr viel, also zum Beispiel, warum die Signale extrem bold sein müssen, dass sie aus den Augenwinkeln heraus sofort erkennbar sein müssen, warum Konsistenz so wichtig ist und so weiter und so fort. Also einmal durchdacht ist die Logik, ist es ja sehr logisch, aber emotional fühlt es sich erstmal
ja, man komisch an. Muss halt irgendwie über so einen kleinen Hügel rüberkommen, darauf, oder nicht vertrauen, sondern man muss wirklich sich ein bisschen damit beschäftigen, um zu verstehen, dass diese Investments tatsächlich sinnvoll ausgegebenes Geld sind. Mhm. Also es ist allerdings auch so, wir kennen ja auch den Domitzlaff und die quasi natürliche Markenbildung, die würde ich jetzt auch nicht, obwohl es auch eine neue Welt der Markenführung gibt, in Zweifel stellen, so ganz grundsätzlich. Man muss sowas auch nicht irgendwie ab Tag 1 machen, wo man ein Produkt versucht zu verkaufen. Ja, also man kann auch mal irgendwie ein paar Jahre irgendwie schauen, dass man Luft unter die Flügel kriegt und so. Und man wird dann allein dadurch, dass man dann merkt, wie man einen Product-Market-Fit hat, da wird dann schon ein Category-Entry-Point irgendwie offensichtlich da sein, den man besetzt hat und so. Mhm. Man muss auch erstmal natürlich eher Vertriebskommunikation machen und dann vielleicht ein bisschen später, wenn man so auf so ein Customer Acquisitions Plateau kommt, beziehungsweise wenn man auf Customer Acquisition Plateau kommt und die Kosten für die Konsumentenakquise steigen, dann sollte man auch in Markenkommunikation investieren und so, um diese Konversionskosten dann wieder zu senken und so. Das heißt, man muss jetzt auch nicht wenn man kein Budget hat fürs Marketing, sofort irgendwie 10.000 Euro oder so in so eine Category Entry Point Studie reinballern, würde ich
Ja,
sagen.
wenn man damit hinkommt, ne? Also
Wenn man damit
je nach
hinkommt, ja.
Messmethode ist ja, kann ja deutlich teurer werden. Aber finde ich einen sehr guten Punkt, den du da gerade ansprichst, weil Domitzlaff hat ja ohne was weiß ich, Untersuchungsmethoden, viel Marktforschung etc., hat ja trotzdem sehr, sehr gute Prinzipien definiert, die heute bestätigt werden von Aaron Burke-Bass. Zum Beispiel dieses Thema Distinctiveness. Das war ihm immer unglaublich wichtig. Der hatte ja auch ein sehr starkes ästhetisches Gefühl. Der war ja ursprünglich auch Maler, hat in Paris gelebt, Bühnenbildner, der hatte ja eine, also ähnlich wie bei dir, ne? Der kam ja sozusagen aus der
Ja.
Kreation erstmal,
Ja,
ne? Ja, das erzeugt trotzdem eine Sensibilität. Also wenn du selber Dinge schaffst oder nur darüber nachdenkst, sind das ja zwei unterschiedliche Dinge. Und ein Punkt, den er ja immer wieder gemacht hat, die Macht der Gestalt. Das
genau.
heißt, die wiedererkennbare Gestalt. Und das passt ja sehr gut zu dem Thema Distinctiveness. Also je konsistenter die Gestalt ist und wenn du die aus der Statistik der Umwelt den Leuten ins Hirn bläst, dann ist die Chance auf Wiedererkennung halt da und die
Ja.
Chance auf Vertrauensaufbau. Und was noch als letzter Punkt dazu, was dann auch wieder zu den aktuellen Forschungsergebnissen passt, ist, dass alles, was wir den Leuten ja beibringen wollen über unsere Marke, also dass die sozusagen die Nutzenerwartung auf der funktionalen, auf der emotionalen Ebene, egal, braucht ja immer einen Kristallisationspunkt. Das ist wie in einer Beziehung mit einem Freund, ne? Da ist das Gesicht von dem Freund oder der Freundin, ist der Kristallisationspunkt. Und alle Erfahrungen, die ich mit ihr oder ihm mache, binden sich an dieses Gesicht. Und wenn der dann morgens durch die Tür kommt, plötzlich blaue Augen hat statt braune Augen und gefärbte Haare und ganz anders aussieht, dann ist auch das aufgebaute Vertrauen natürlich weg. Ja, so.
Ganz genau. Ja, genau. Also das ist auch was eine gerade an der in Deutschland sehr verbreiteten identitätsbasierten Markenführung, finde ich, eine gerechtfertigte Kritik ist, dass dieses Markenbild, der tatsächliche sensuelle Auftritt über die verschiedenen auch sensuellen Wahrnehmungsmodi oft unter den Tisch fällt. Also es geht stark um Werte, Persönlichkeit, Vision, Herkunft und so weiter, Kompetenzen, die auch auf eine bestimmte Art eine Rechtfertigung haben. Ich würde gar nicht so sehr sagen für die Markenführung, aber für die Unternehmensführung sicherlich, für die Markenführung nach einem bestimmten Verständnis eher nicht so. Aber was auf jeden Fall oft hinten runterfällt, ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist, nämlich was sehe ich eigentlich? Und was erkenne ich so eben ohne mich lange mit einer Marke zu beschäftigen, auf einer ganz oberflächlichen Wahrnehmungsebene.
Ja, und auch
Und
was höre ich? Was, also
ja,
diese
genau.
sozusagen, je größer die Palette ist, desto größer ist ja die
Absolut.
Chance auch der Markenaktivierung. Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja wieder so ein Ding, wie Mark Ritson mit Bothism beschreibt, ne? Das eine
Ja.
ist wahr und das andere ist auch wahr. Und das, was du ja beschreibst mit der Identität, ist ja auf der Ebene des Leistungsversprechens. Und das muss attraktiv sein, das muss klar sein, das muss auch den richtigen Wert, richtige Funktionale. Aber dann ist es ja alles nichts wert, wenn es nicht in die Köpfe kommt. Und dafür brauchen wir die Experience. Das heißt, die kommt über Signale an Touchpoints zu uns. Und das ist ja auch noch etwas, was in der Marketingforschung bisher nicht beachtet wird, dass auch ein Touchpoint-Muster auch zu einem Markensignal werden kann. Ja, also das heißt, wenn ich an bestimmten Orten immer wieder auftauche, entsteht daraus ja auch die Art von Wiedererkennung. Ach, das ist diese Marke, die immer an der Bushaltestelle mit diesen Supermodels und auf weißem Hintergrund wirbt. Und daneben steht ein kleiner Preis und rechts unten ein rotes Logo. Und dann denken die meisten Leute, die uns jetzt hier zuhören, wahrscheinlich an H&M, weil das so gelernt wurde. Die waren die ersten, die da diese CLP-Kampagnen so konsequent gefahren haben. Ja, und so entsteht ja die Magie aus diesen drei Faktoren: Leistungsversprechen, Signalen und Touchpoints, und daraus entsteht die Brand Experience.
Ich glaube, da gibt es ein gutes Buch, das
Habe
gerade
ich
veröffentlicht
gehört, gerade
wurde.
veröffentlicht, genau. Das ist der kleine Plug. Nee, aber es ist das, was du gerade sagst, ne? Es ist
Ja.
eben nur eine Ergänzung oder eine Anordnung, damit man
Ja.
in der Art darüber denken kann.
Das finde ich interessant, weil mit den diese Touchpoint-Muster in dem Sinne da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich habe euer Buch noch nicht, aber das werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Das muss ich mal genauer nachlesen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also jetzt würde ich sagen, Scalable Capital ist da ein Beispiel, die viel CLP-Kampagnen machen, sehr distinkt sind, immer schwarzer Hintergrund, humorische Headlines mit Wortspielen.
Und Rittersport ist ein weiteres Beispiel, ja, an stimmt. Bahnhöfen. Ne? Also immer Bahnhöfe als zentralen Ort, der, ja, wo Rittersport immer wieder auftaucht.
Genau, und natürlich ist das dann fluider, wenn man irgendwie das schon weiß, in diesem Umfeld erwartet mich irgendwie diese Art von Werbung. Kennt man ja auch von Leuten, die man so auf der Straße trifft, die man eigentlich nur aus dem Berufsumfeld kennt, und denkt man, woher kenne ich den denn nochmal? Ne? Weil es plötzlich ein ganz anderer Kontext ist.
Ja, genau. Da gibt es den Oliver Sacks, den Psychologen, der diese kognitiven, also diese ganz wirklich neurodiversen Geschichten halt so behandelt als Therapeut. Der hat ja selber eine Gesichtsaphasie. Das heißt, der kann keine Gesichter sich merken. Und dann hat er irgendwann mal einen fremden Mann, der ihn ganz freundlich grüßt, eben nicht erkannt. Der so, wer ist denn das überhaupt? Und dann war das sein eigener Therapeut, wo er schon seit 5 Jahren immer hingeht. Und den hat er immer nur erkannt im Rahmen der Praxis. Da weiß er, ach, das ist mein Therapeut. Und den gleichen Mann in der Eingangshalle des gleichen Gebäudes hat er nicht erkannt. Mhm. Ja, das passt dazu. Ja, spannend. Genau.
Woran liegt das, dass es da so eine Reaktanz gibt, irgendwie so aus der alten Markenschule? Mhm. Ich glaube, der zweite Grund ist, dass viele das Gefühl haben, ja, das ist doch einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen, weil die sagen jetzt Distinctive Brand Assets, Markencodes haben wir doch schon immer gesagt, oder Markenbild und so, das ist doch alles dasselbe. Oder mentale Verfügbarkeit ist doch nur ein anderes Wort für Brand Awareness. Das gibt es doch schon seit 60 Jahren und so. Da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Oder ich schreibe jetzt gerade einen Artikel, wo ich versuche, identitätsbasierte Markenführung und Market-Based Assets Theorie so ein bisschen miteinander zu vergleichen und auch eine Synthese herzustellen. Und da kriegt man dann in so peer-reviewten Prozessen halt Anmerkungen, wo mir dann auch gesagt wird, ja, diese Integration, die ist doch von Keller irgendwie schon vor 50 Jahren gemacht worden. Aber nein, ist sie eben nicht, weil die Begriffe anders verwendet werden. Also mit der mentalen Verfügbarkeit, das wurde in Hobrands Grow, glaube ich, auch noch eigentlich als Salience bezeichnet, also das Herausstechende sozusagen, herausstechend sowohl auf einer eher Bedeutungsebene mit den Category Entry Points, aber auch mit diesen Distinctive Brand Assets sozusagen unter dem Namen Salience, und haben sie sich davon ein bisschen verabschiedet, weil sie das Gefühl hatten, da ist zu viel Konnotation mit Top-of-Mind-Awareness. Und deswegen wollten sie diesen Salience-Begriff eigentlich nicht mehr verwenden, sondern absichtlich, weil sie eben was anderes meinen, stärker dieses mentale Verfügbarkeit verwenden.
Und das zeichnet sich ja aus, um das nochmal für die Hörer nochmal zusammenzufassen, dass die mentale Verfügbarkeit immer abhängig ist von einem Category Entry Point, wo ein Bedarf entsteht, und in diesem Moment ist die Marke verfügbar, aber dann nicht nur verfügbar. Sie muss dann auch mit bestimmten Attributen verbunden sein, die sie besonders relevant machen in diesem Moment des Bedarfs, wo dann auch, da bin ich so ein ganz kleines bisschen, da finde ich, fehlt bei Ehrenberg Bass ein bisschen was. Es reicht ja nicht nur dann verfügbar zu sein, sondern du musst ja dann auch überlegen, als überlegen wahrgenommen werden gegenüber den Alternativen, die mir gleichzeitig einfallen. Und da finde ich, haben sie das noch nicht so 100% sauber rausgearbeitet, aber ist ja.
Ja, also da, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, also ich bin ja noch nicht überzeugt, dass diese Superiorität gegeben sein muss, weil ja die das mentale Modell bei Ehrenberg Bass ein probabilistisches ist. Mhm. Also es ist eigentlich immer von sozusagen Chaos und Zufällen abhängig, was man wirklich kauft. Und nach der Evozierungsphase, also ich gehe in eine Kategorie rein, weil ich jetzt irgendwie ein Sandwich machen muss heute Nachmittag, und dann brauche ich eine Mayonnaise. Und dann weiß ich, okay, für Sandwiches ist irgendwie Heinz gut oder so. Und aber vielleicht auch noch andere oder sowas. Aber mir kommt irgendwie Heinz zufällig mehr oder weniger in den Kopf. Und es ist mir dann auch gerade wurscht, ob da irgendwie auch noch Kraft oder Tomi oder irgendwie noch was anderes ist oder so. Mhm. Und dann ist es wirklich einfach nicht die Superiorität, sondern eher so halt die Verfügbarkeit dann noch, die auch entscheidet, was ich kaufe.
Ja, dann ist die Frage, wie man die Superiorität dann definiert, weil wenn zum Beispiel Geschmack für mich ein wichtiger Anteil ist, warum ich überhaupt an Mayonnaise denke, weil da würde ja super eine gute Mayonnaise zu passen, und dann verbinde ich Hellmanns vielleicht mehr mit Geschmack oder schneller mit Geschmack, und dadurch aktiviere ich es natürlich stärker. Es ist also mental verfügbarer als die anderen, die auch Mayonnaise sind. Müsste man. Aber ja, deshalb sprechen wir ja, genau.
Ja, genau. Also das ist wirklich finde ich ein interessanter Punkt, weil man denkt, dass, obwohl es sozusagen am Ende probabilistisch gedacht ist, trotzdem immer so ein bisschen deterministisch von irgendwie Category Entry Point zu Evoked Set von Marken und dann pickt man random irgendwie eine da raus. Mhm. Ja. Und man muss aber in diesem Evoked Set sein. Aber es ist ja gar nicht so, dass man immer nur über einen einzigen Category Entry Point eine Kaufentscheidung triggert oder so, sondern meistens würde ich denken über so ein Set. Also einmal in der Hierarchie, also vertikal sozusagen verschiedene. Also ich muss erstmal wissen, ich brauche irgendwie eine Soße für ein Sandwich und es gibt irgendwie Ketchup und Mayonnaise und ich will eine Mayonnaise und dann muss ich noch wissen, welche Mayonnaise-Marken es gibt. Und dann gibt es ja aber auch auf einer horizontalen Ebene auch noch so unterschiedliche Aspekte, die mir bei Mayonnaise vielleicht noch wichtig sind. Irgendwie vielleicht
ist Gebinde, zum Beispiel ist das, zum Beispiel ja, bei mir verkommt genau. Die Mayonnaise immer. Das heißt, genau. Ich will keinen mit Schraubverschluss, ich will einen, die ich pressen kann, weil die hält bei mir länger. Ne? Das ist dann so eine funktionale Assoziation. Mhm.
Genau, also das ist so ein Portfolio-Ding, das würde Aaron Burr-Bress jetzt eher unter Physical Availability verorten. Aber natürlich sowas wie Geschmack, wie du gesagt hast, oder ist das Bio, ist das sind da irgendwie Kräuter drin oder so, ja. Vegan Mayonnaise und so. All solche Sachen spielen natürlich eine Rolle.
Da habe ich kürzlich, den du mit Sicherheit auch kennst, von LinkedIn, Mats Georgian, der diese wunderbaren Illustrationen immer hat, ja. Also sehr distinkt ist, der hat diesen Begriff Demand Point Constellation, also wie so eine Sternkonstellation. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Das heißt, man hat den Category Entry Point und innerhalb dieses Category Entry Points gibt es dieses Sternbild von der Marke. Und das muss halt attraktiver sein als das andere Sternbild. Es ist nie sozusagen der eine Punkt. Ja, die schmeckt gut. Ja, die anderen schmecken auch gut. Und dann kommt ja auch das Satisficing dazu. Die müssen nur gut genug schmecken. Ja. Ne? Aber dann kommt halt hier praktische Verpackung, schmeckt gut, nachhaltig produziert und weiß ich auch nicht. Und hat gerade ein neues Testimonial, was ich total toll finde. Und was deshalb genau. Sehr distinkt ist. Ne? Und aus dieser Konstellation entsteht dann die kauftreibende mentale Verfügbarkeit.
Ja, genau. Also das ist so, also sprechen ja die ganze Zeit eigentlich von Assoziationsnetzen und Erinnerungsnetzwerken, wenn wir über Marken sprechen. Und das sollte man bei den Category Entry Points dann auch so sehen, auch in der Kaufsituation, dass da immer mehrere quasi eine Rolle spielen. Wobei das dann am Ende vielleicht gar nicht mehr so Category Entry Points sind, sondern halt so Category Points, die dann eben so eine Art Constellation formen. Ob die dann, also was Mats da, glaube ich, im Kopf hat, ist noch, dass man quasi so eine, wie so ein Sternbild quasi ownen kann und dann genau dieses Sternbild quasi die eigene Positionierung definieren soll. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so schlau ist und und auch auf Evidenzbasis sozusagen steht. Oder ob man sich da nicht wieder den Markt.
Nee, das sagt er auch, das sagt er auch. Er hat noch keine Evidenz dafür. Ne? Er sagt nur der Grundgedanke, also eine Konstellation zu nehmen, die in möglichst vielen Category Entry Points, also nicht in einem, sondern in möglichst vielen, eine sehr hohe Relevanz, eine sehr hohe Distinctiveness und kauftreibende Wirkung hat. Ja. Und so darüber nachzudenken, finde ich aber ganz gut, weil man dann ja auch weiß, welche Assoziationen muss ich stärken. Und dann kann ich meine Brand Experience wieder darauf ausrichten. Das heißt, wie schaffe ich es, den Irradiationseffekt von bestimmten Umfeldern zu nutzen? Welche Signale zahlen wie stark darauf ein? Und so übersetzt man sozusagen die Demand, das wäre so bei Positionierung, wäre Demand Points Constellation, dann über Signale kann ich abchecken und auch messen, ne, welches Signal wie stark auf diese Assoziation einzahlt und wo muss ich auftauchen, damit diese Assoziationen stärker.
Genau. Also ich finde es konzeptionell spannend und auch intuitiv gut nachvollziehbar. Was ich halt wirklich faszinierend finde und wo ich auch immer so eine gewisse kognitive Dissoziation, sagt man das?
Dissonanz?
Kognitive Dissonanz habe, so heißt der Begriff, ist, dass ja die mentale Verfügbarkeit, die wird ja gemessen in der reinen Lehre sozusagen über den Mental Market Share. Und da spielt sozusagen die Art der jeweiligen Category Entry Points überhaupt keine Rolle.
Genau.
Ne, es geht nur um die Anzahl, die ich besetze und tendenziell je mehr, umso besser. Und das finde ich aber faszinierend, dass das super gut mit dem tatsächlichen Market Share korreliert. Und das ist einfach eine starke Evidenz. Dann ist es vielleicht tatsächlich wurscht, welche das sind. Da muss mir erstmal jemand beweisen, dass es diese zweite Ebene da noch gibt.
Also es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man gekauft wird. Und da beginnt
Ja.
es ja schon, wenn man im Raum ist, dann, ne, steigt ja schon die Wahrscheinlichkeit. Ist schon mal ein mega, also das ist ja, ne, ich zitiere jetzt Bob Hoffman, das kürzeste Briefing aller Zeiten. Make
Make me
me
famous.
famous. So, also ich muss so famous sein, dass ich ja, und dann auf die, und auch mit den richtigen Dingen, ne, famous zu sein. So, und dann ist aber tatsächlich nochmal, und das muss vielleicht auch einfach untersucht werden, wie diese Superiorität sich da genau abbildet. Ja, also das ist spannend. Aber dann, das werden wir in diesem Podcast nicht 100%, aber ich finde das, ne, das ist ja so ein Forschungsfeld, aber man merkt so, wie eine Logik daraus wird. Also man sagt jetzt, okay, wir erkennen jetzt erstmal an, es geht hier um Gehirnprozesse. Und wir wissen heute, dass Markenkraft aus Assoziationen entsteht. So, wir wollen also rein. Das heißt, wir wollen mentale Marktanteil gewinnen. Wir müssen also bestimmte Assoziationen stärken. Und nicht irgendwelche, sondern Assoziationen mit bestimmten Kategorie-Eintrittspunkten und Merkmalen, die in diesen Punkten relevant sind. Da haben wir doch mal ein bisschen Begriffsklärung schon geschafft. Ich würde gern trotzdem noch einen weiteren Begriff in den Raum werfen, weil den ich sehr spannend finde und weil du auch aus dem Bereich kommst. Kreativität. Wir sprechen über Kreativität in der Werbung. Was ist es und was ist es ganz sicher nicht?
Ja, das
Und warum ist es wichtig überhaupt?
ja. Also Kreativität ist jedenfalls nicht das Creative. Also, wenn man sich auch die Verteidiger von guter Werbung anschaut, die sagen, Kreativität ist total wichtig, Kreativität führt zu wirtschaftlichem Erfolg der und mehr Effektivität von Kampagnen und so weiter, dann werden da oft Studien genannt, wo über Strukturgleichungsmodelle zum Beispiel gezeigt wird, der Profit einer Kampagne oder das Umsatzwachstum, das auf eine Kampagne zurückzuführen ist, kann zu einem gewissen Grad über Creative erklärt werden. Ja, es gibt da berühmte Tortendiagramme, die zum Beispiel sagen, ich weiß gar nicht, habe die Zahl jetzt nicht so im Kopf, aber so ungefähr ein Viertel oder ein Drittel ist auf das Creative zurückführbar und der Rest teilt sich auf das
Budget.
genau das Budget, das Targeting, die Markengröße ist oft auch der größte Treiber, Kontext, wann das geschaltet wird und so. So andere Faktoren. Und das, was man wirklich unter Kontrolle hat als Marketer, weil die Markengröße ist ja ein Effekt von meiner Kommunikation. Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt einfach groß, sondern das kann ich ja nicht kontrollieren. Aber das Creative kann ich kontrollieren und dann wird das so ein bisschen sprachlich verwischt gesagt, ja, das muss halt kreativ sein. Aber das sagen diese Studien erstmal nicht. Sie sagen erstmal nur, es kommt auf den Inhalt an und nicht nur auf Distribution, Format, Budget und so weiter. Ist aber trotzdem natürlich eine gute Nachricht für alle Leute, die in Kreativagenturen arbeiten, weil, also die sind jedenfalls schon mal nicht überflüssig. Ne? Es ist nicht vollkommen egal, ob man da jetzt irgendwie, was man da reinmacht. Aber das heißt noch nicht, dass man irgendwie besser sein muss als so AI-Slop oder so. Ne? Das kann, also was ein gutes Creative ausmacht, ist da jetzt noch nicht entschieden. Und was da jetzt kreativ in einem normativen Sinne, also in sozusagen lobenden Sinne, besonders kreativ, besonders gut oder so ist, oder was unkreativ ist und nicht so gut, das ist da erstmal noch nicht geklärt. Das heißt, man muss dann nochmal überlegen, ja, was meinen wir eigentlich mit, das ist jetzt besonders kreativ. Und in der Psychologie, aber auch in der inzwischen Marketingforschung gibt es eigentlich Kreativität als so ein zweiteiliges Konstrukt. Und das besteht aus Originalität und Relevanz, könnte man sagen. Ja, also es muss irgendwie was Neues sein, irgendwie, und es muss aber auch sinnvoll sein. Das ist auch intuitiv eingängig. Aber ich würde sagen, wenn wir über Kreativität sprechen, dann sprechen wir so im normalen Sprachgebrauch auch ganz oft über Kreativität, ohne dass es relevant sein muss. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, wenn die was malen oder so und die malen irgendwie einen Elefanten mit sechs Beinen und irgendwie eine Tuba als Rüssel oder sowas, dann sage ich mir, das ist ja ganz schön kreativ. Aber relevant ist das jetzt erstmal für nichts. Aber da würde man jetzt auch nicht sagen, ich benutze den Begriff kreativ falsch oder so.
Mhm.
Ja? Das heißt, man könnte sich wiederum überlegen, naja, also entweder wir benutzen im Marketing den Begriff kreativ irgendwie anders als in unserer normalen Sprache, dann wäre aber so die Frage, ja, warum eigentlich und was ist jetzt richtig und so. Oder meinen wir eigentlich auch im Marketing mit Kreativität nochmal irgendwie was ganz Spezielles, das, was wir nämlich auch, wenn ich mit meinen Kindern über Kreativität spreche, meine. Und die Relevanz ist eigentlich so ein abgetrennter Teil, der halt im Marketing vielleicht relevant ist oder Sinn macht sozusagen. Aber die eigentliche Essenz der Kreativität ist eigentlich was anderes. Und man könnte sagen, das ist kreativ, aber nicht relevant.
Okay, das heißt, wie sollten wir denn über, aus deiner Erfahrung und aus deinem Wissen heraus, wie sollten wir denn über Kreativität nachdenken?
Ja.
Und dann direkt die Frage hinterher, eben, was sollten Markenverantwortliche von ihren Kreativen deshalb fordern?
Ja, also Kreativität würde ich eben erstmal abkoppeln von dem Relevanzbegriff. Und wenn ich jemandem sage, sei kreativ, dann sage ich, sei verrückt. Denk irgendwie crazy, sei, lass deine Skills, was auch immer das ist, als Kreativer, lass den freie Fahrt erstmal. Und dann sage ich, aber wir haben auch immer noch ein Briefing, wir wollen irgendwelche Ziele erreichen oder so. So, also erstmal getrennt voneinander. Was heißt das jetzt? Was ist das dann für eine Art von Kreativität, über die ich spreche? Oder gibt es Kreativität in dem Sinne vielleicht auch noch ein mehrdimensionales Konstrukt, das man nochmal aufteilen kann, um den Begriff noch besser zu fassen? Und ich würde auch nicht nur, weil ich das so finde, sondern weil das auch eine lange Tradition aus der Psychologie hat, das tatsächlich als mehrdimensionales Konstrukt auffassen. Also es gibt auch so wie Intelligenztests, Kreativitätstests und da testet man unterschiedliche Dimensionen ab. Und da gibt es 5 Dimensionen und nur eine davon ist Originalität. Ja? Also wir setzen oft Kreativität mit Relevanz und Originalität gleich. Die Relevanz würde ich erstmal raustun. Ja, die ist sozusagen ein Rahmen. Ja,
das ist so, die Relevanz entsteht aus der Positionierung heraus und wir suchen
genau.
Ja eine kreative Form, die Relevanz in die Köpfe reinzubringen.
Genau, genau. Mhm. Also wenn wir über Kreativität sprechen, kannst du dich auch so vorstellen, wir, also so erkläre ich es auch, wenn ich mit meinen Studierenden darüber spreche, dass sie jetzt mal kreativ sein sollen. Alles ist erlaubt und dann müssen wir aber quasi den Marketingfilter quasi wieder über alles drüberlegen, was ihr euch ausgedacht habt und gucken, was davon ist noch relevant.
Ja, lass
und
uns
dann
kurz die anderen Dimensionen nochmal
raus.
Kurz, also Originalität
genau.
ist eine.
Also Originalität ist eine. Das heißt einfach ungewöhnliche Ideen, also Sachen, die noch nicht da waren, die sich, die eine Divergenz haben zu dem Üblichen sozusagen.
Und vielleicht auch direkt auf die Nutzendimension, das hat den Nutzen, dass es heraussticht, eine höhere Salienz hat. Also das heißt, dass, oh wow, das habe ich ja noch nie gesehen, oh, dann gucke ich da mal hin. Weil wir sind ja, ne, also jetzt aus der, Absprungpunkt, was wir gerade gesagt haben, wir wollen ja Gedächtnisspuren erzeugen und da ist eine kreative Form der Kommunikation, die sich abhebt von dem bisher Gelernten, also von der Statistik meiner bisherigen Umwelt, dann habe ich erstmal einen höheren Aufmerksamkeitswert.
Genau, genau. Also es ist so wie, du läufst durch einen Wald, alles ist grün und plötzlich kommt ein gelber Tiger ums Eck.
Ja, genau.
Ja, das ist
okay.
Originell.
Ja, genau. So, und dann nächste Dimension.
So, genau. Das nächste ist Synthese, also Sachen zusammenzubringen, die normalerweise nicht zusammengehören. Also meinetwegen der Elefant mit der Trompete als Rüssel oder so. Ja?
Und das ist oder, überraschend, oder was ist die Dimension da?
Ja, es ist ein bisschen überraschend, weil es halt zwei Sachen zusammenbringt, die normalerweise nicht so zusammengehen, die aber vielleicht trotzdem auch eine Art von Sinnhaftigkeit haben. Also tatsächlich, die Trompete hat ja auch einen Sinn, weil der Rüssel trötet. Ein berühmtes Werbemotiv ist auch für Erdbeereis zum Beispiel eine Zunge, die diese Erdbeerstruktur auf der Zunge hat. So,
mhm.
Ja? Also der Erdbeergeschmack wird quasi direkt in die Zunge quasi bildlich hinein projiziert sozusagen. Und das ist sozusagen die Synthese von Geschmack und Zunge und so.
Mhm.
Metaphern könnte man auch sagen. Ja, das sind meistens quasi bildliche Metaphern, die man da meint.
Also wieder übertragen, das heißt, kreativ in unserem angewandten Sinne wäre dann eine passende Metapher zu finden, die Dinge miteinander verknüpft, die dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit erzeugen, weil am Schluss, ne, ist ja so eine Zunge, die aussieht wie eine Erdbeere, spannend und man guckt gerne hin. Und dann aber wiederum die Relevanz kommt aus ja, wir verkaufen halt das beste Erdbeereis westlich des Mississippis und wir verwenden dafür frische Früchte. Ja, also wenn das die Relevanz ist in der Kategorie.
Ja, genau. Oder dass das halt auch wichtig ist, ne? Dass das frische Früchte sind, dass es gut ist und so. Genau, das ist dann die Relevanz und der Rahmen. Genau, zwei haben wir. Mal gucken, ob ich alle fünf zusammenkriege. Dann gibt es auf jeden Fall noch Detailgrad. Also man muss sich diese Tests auch so vorstellen, man lässt Kinder was schreiben, eine Geschichte oder was malen. Und wenn man denen sagt, irgendwie, ja, mal doch mal eine Prinzessin auf einem Pferd oder so, oder eine Prinzessin, die irgendwo hinreitet, dann ist zum Beispiel, ist das dann ein Pferd oder ist es ein Drache oder ist es irgendwie ein Nilpferd oder so? Oder und sieht man irgendwie außer der Prinzessin und dem Nilpferd auch noch die Wiese, einen Baum, eine Blume? Sieht man bei der Blume die Blätter und so? Also wie viel Detailgrad ist in so einer Zeichnung? Oder wenn man was schreibt, wie detailliert ist die Beschreibung so? Ja.
Und dann, also man kreiert mehr eigentlich. Das ist sozusagen kreativ. Also das ist, da ist mehr Detail, mehr fürs Auge zu verarbeiten, mehr Kontext.
Genau. Okay. Genau. Das ist erstmal, ohne das zu bewerten, einfach eine Dimension dieser Kreativität. So. Dann das
Aber vierte. Lass uns kurz das Muster. Ja. Machen wir weiter. Also das heißt, was könnte der in unserem Anwendungsfall ist diese Fülle, diese Detailfülle, gibt uns ja intuitiv in der Kreation sehr viel Kontext. Das heißt also, das kann die Relevanz erhöhen, wenn ich die richtigen Details hinzufüge, wenn ich eine Fülle von Reizen gebe, die alle in die gleiche Richtung. Ne, wenn ich ein Märchen erzählt bekomme, dann ist das Schloss im Hintergrund, das Einhorn, sind alles Dinge, die das, was ich im Vordergrund sehe, eventuell das Mädchen als Märchenfigur oder als Prinzessin zu interpretieren. Ne? Und wenn ich der Marke genau einen ähnlichen vollen Kontext gebe, reichhaltig, dann im Sinne der Assoziationsspuren, die ich dann hinterlasse, würde die Kreativität auf unser eigentliches Ziel einzahlen, diese Assoziationen zu stärken.
Ja, wobei, es ist erstmal, glaube ich, auch noch sehr oberflächlich gedacht, so wie ich es verstehe. Also es muss gar nicht um die Assoziation gehen oder auch um jetzt das Ziel quasi schon aus der Markenführung gedacht. Mhm. Also was ich glaube ich, oder was meiner Meinung nach eher drinsteckt, ist, es wirkt halt lebendiger. Mhm. Ja, es macht einfach mehr Eindruck, also auch in so einem ganz also in einem Gestaltsinne, wenn man das Ganze wahrnimmt, macht es einfach mehr Eindruck, je lebendiger, je detaillierter, je authentischer, echter eine Geschichte, ein Bild, ein Stück Kommunikation wirkt, als wenn es quasi eindimensional ist.
Und das macht es merkwürdiger im positiven Sinne.
Ja,
ne? Das ist ja bei Texten auch der Fall. Ne? Wenn du da kleine Fakten einstreust, also mehr Details hinzufügst, dann wird das Bild lebendiger.
Genau, okay. Also voll. Ich lese gerade mit meinen Kindern Harry Potter. Und das ist halt, da merkt man voll, wie die John K. Rowling so gut schreibt, weil sie sich ständig neue Details ausdenkt. Also da geht es in einer Lehrstunde irgendwie um Zaubertränke und dann wird halt genau erklärt, wie jeder einzelne Zaubertrank gebraut wird und wofür der da ist und so, obwohl das vielleicht gar nicht relevant ist, um die Handlung voranzutreiben. Aber es macht halt die ganze Szene viel, viel lebendiger.
Super, und da haben wir eigentlich, dann können wir zum nächsten Punkt übergehen, da haben wir eigentlich einen sehr guten Punkt. Erzählt eure Markengeschichte detailreich, weil sie dadurch lebendiger wird, merkwürdiger und mehr Assoziationen hat. Okay,
super. Genau. Genau. Noch ein anderer Punkt ist Flexibilität. Das läuft eher in zeitbasierten oder also in einem Text, dass man irgendwie auch verschiedene Aspekte einbringt. Also tatsächlich wäre das eher mit in Richtung der Assoziationen. Also dass ich auch auf einer Inhaltsebene eine Geschichte schreibe, wo, also wenn wir jetzt bei Zauberern sind, da kommen dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auch noch Raumschiffe ums Eck oder so, ja. Also Star Wars ist relativ flexibel, Ritter im Weltall sozusagen. Da werden zwei ganz unterschiedliche Welten jetzt nicht als Metapher sozusagen zusammengebracht, sondern einfach unterschiedliche Themen. Ja?
Mal übertragen, wäre die Welt von Hornbach, das Leben als Projekt, wäre das sehr flexibel? Ist das sehr kreativ? So eine, zum Beispiel diese Plattform, die dann irgendwann mal entstanden ist, Ist das eine Form von Kreativität, die du da beschreibst? Weil die so vielfältige Möglichkeiten hat, oder?
Also, die Hornbach-Kampagnen sind sehr distinkt, würde ich sagen. Also, man erkennt die irgendwie sehr schnell auch in ihrer Art. Ich würde sagen, die sind wahnsinnig detailreich, vor allem die Filme. Das macht sie auch so stark und so wiedererkennbar. Diese Flexibilität, die in dem Kreativitätsbegriff drin ist, da kann man eher tatsächlich die Produktmanager mit abholen, dass man sagt, ja, wir sagen jetzt noch, dass man mit der Schaufel irgendwie nicht nur einen Pool, sondern auch ein Gartenhaus, irgendein Fundament irgendwie ausheben kann oder einen Baum pflanzen und so weiter. Also so die Versatility quasi von Produkten, wenn man die kommuniziert, das ist eher mit dieser Flexibilität gemeint.
Okay.
Genau.
Ist das dann auch vielleicht ein Reframing? Also das heißt, dieses Flexible, ist das dann ein Reframing von dem, was du gerade beschrieben hast? Ist ja immer das gleiche Objekt. Ich gebe ihm aber eine andere Bedeutung. Die Schaufel kann zur Waffe werden, die Schaufel kann das Werkzeug sein, die Schaufel kann, das sind ja in Kreativitätsübungen häufig, wie viel Verwendungen findest du für einen Ziegelstein? Was
ganz
kann das
genau alles
sein?
Genau, also diese Ziegelstein-Übung ist genau diese Flexibilität eigentlich.
Ja, okay, cool. Ja gut, das ist doch total, genau. Man merkt, wie nützlich aber auch gute Theorien sind. Also wenn man über Kreativität nachdenkt, kann man ja diese Filter auch drüber legen.
Ja,
wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was sollten Marketingverantwortliche von ihren Kreativen verlangen?
Genau, also jetzt kommt nämlich gleich noch der Plot-Twist, welche von diesen Dimensionen eigentlich auch wirklich sinnvoll sind. Eine haben wir noch, die letzte ist, und die ist auch am schwierigsten eigentlich, aber für mich am interessantesten, das heißt im englischen Original Artistic Value, also man sagt auch der Reifegrad, der künstlerische Reifegrad des Werks. Und das ist natürlich ein bisschen im Auge des Betrachters, wenn man das empirisch testet, dann gibt es meistens mehrere Coder, die dann halt diese Kinderzeichnungen oder Geschichten sich angucken und dann gibt es eine Art von Intercoder Durchschnittsbewertung, einen Score sozusagen, um diese Kreativität zu bewerten. Aber es ist natürlich relativ vage zu sagen, was ist jetzt eine Art künstlerischer Reifegrad. Aber das Spannende daran ist, dass das empirisch getestet wurde über tatsächlich im Kaufverhalten, welche Dimensionen, welche Varianzaufklärung, also wie stark treiben eigentlich das Kampagnenergebnis. Und interessant ist, in der Studie von tatsächlich auch zwei deutschen Marketingwissenschaftlern, die im Harvard Business Review erschienen ist, schon vor 20 Jahren oder so, da ist rausgekommen, Originalität alleine, also wenn man alle fünf Dimensionen einzeln sich anschaut, ist gar nicht so stark. Ja, die treibt den Kampagnenerfolg gar nicht so stark. Wenn aber Originalität gemeinsam mit diesem Artistic Value auftritt und man beides zusammen auch untersucht, dann hat man einen fast doppelt so hohen Kampagneneffekt, wie wenn diese Dimensionen nicht vertreten sind. Ja? Mhm. Also eine Kampagne, die als nicht originell...
Hast du ein Beispiel, was vielleicht die Hörer vor Augen haben können oder so?
Also ich habe jetzt keins aus der Studie vor Augen, aber zum Beispiel die Erdbeere als Zunge funktioniert eigentlich ganz gut, weil das Bild auch sehr gut gemacht ist sozusagen. Mhm. Ja,
also eine perfekte Simulation, dass man wirklich das Gefühl hat, die Zunge, ne? Also
das
ist ja die Exekution sozusagen, ein großer Teil davon.
Genau, das ist genau das Stichwort, nämlich Originalität findet ja noch auf einer konzeptuellen Ebene statt. Ja, und das ist auch das, was bei Kreativwettbewerben sehr stark im Vordergrund immer steht, ist die Idee eigentlich originell, die abstrakte Idee. Ja, aber was diese Studie zeigt, ist, dass Originalität, ja, die überraschende Idee, eigentlich nur stark ist, wenn sie gepaart wird einerseits mit diesem Artistic Value und mit dem Detailgrad. Also das sind die beiden starken Dimensionen. In Kombination mit Originalität wirken die doppelt so effektiv wie eine durchschnittliche Kampagne.
Ah, das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich, weil das ist ja das, was man sehr schön zusammenfassen kann. Ne? Details sind nicht viel, sondern sie sind alles.
Ja.
Weil aus dem Zusammenspiel der Details, also konzeptionelle Idee plus viele gut exekutierte Details, daraus entsteht der größte Uplift in der Wirkung. So habe ich jetzt das, was du gerade erzählt hast, verstanden.
Genau, deswegen darf man, wenn man über Kreativität spricht, eigentlich nie Konzept und Craft getrennt voneinander betrachten. Ja? Und deswegen sage ich auch meinen Studierenden oder wenn ich in Projekten arbeite, die Strategie kann super sein. In der Strategie kommt ja vielleicht auch schon eine originelle Idee, ein starker Insight oder so vor, ja. Aber das ist wie ein Drehbuch, wo der Film kacke ist. Da habe ich nichts davon, dass das Drehbuch mal toll war. Ich muss immer erst den Proof of Concept in der Craft sozusagen leisten, um hinterher wirklich sagen zu können, ja, das war wirklich eine gute Idee oder das war eine gute Strategie. Und das würde ich halt den Leuten immer empfehlen, nicht, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich meinen Studierenden immer beibringe, nicht so wasserfallartig zu denken, erst eine Strategie, dann ein Konzept und dann die Exekution zu machen, sondern man muss es in sehr schnellen Iterationsschleifen eigentlich immer quasi vertesten. Können wir da als coole Kreative, die ästhetisches Gespür haben und was können, aus diesem Konzept was Schönes machen? Und wenn das irgendwie nicht einigermaßen schnell geht, dann brauchen wir vielleicht ein anderes Konzept. Und die Ideen, die hängen wie Sterne am Himmel. Man muss sie da quasi nur runterpflücken. Da gibt es genug von. Ja. Mhm. Aber wenn man den Kreativen sagt, ja, wir haben ein Konzept, das ist jetzt festgenagelt, jetzt macht da mal was Schönes draus, dann kann das sein, dass das zu einem schlimmen Bumerang wird, weil man es irgendwie nicht schön kriegt.
Und das passt wieder, es ist eine multiplikative Wirkung. Und wenn ich einen Faktor auf 0 setze, dann egal, ob der andere bei 10 ist, ja, dann bleibt das Ergebnis 0. Oder wenn es schwach
schlecht
ist,
jedenfalls, genau.
Schlecht auf jeden Fall. Ne? So, und da also diese gleichmäßige Pflege von allen Einflussfaktoren, das ist übrigens auch wieder eine Parallele zur Brand Experience. Die geilste Positionierung mit schwachen Signalen an den falschen Touchpoints bringt dir nichts. Ja, du brauchst eine klare Positionierung, die attraktiv ist, mit starken Signalen und dann den richtigen Touchpoint-Mix. Dann kommt viel mehr dabei raus, als wenn du einen Faktor... Und das ist übrigens auch noch eine weitere Parallele, was du gerade sagtest, dass die Signale, was ja wozu ja dann Werbung auch gehört, die werden häufig den Kreativen überlassen. Es sind aber eigentlich auch sehr viele strategische Anteile da dran. Also die Strategie ist ja nichts wert ohne die richtigen Signale. Und gerade Markencodes ist zum Beispiel etwas extrem Strategisches, wo ja über einen langen Zeitraum rein investiert wird, aber es wird mehr oder minder der Kreation überlassen und das ist falsch.
Absolut, genau. Und das ist aber, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Markencodes, auch, bleiben wir jetzt mal kurz bei Visuellen, obwohl natürlich alle anderen auch total wichtig sind. Aber bleiben wir mal kurz bei den Visuellen. Die sind total wichtig und die Marke muss immer als die Marke über diese Codes erkennbar sein. Über das Logo, über Farben, über Shapes und so weiter. Innerhalb dieses Frameworks aber, wenn das sichergestellt ist, dann dürfen die Kreativen schon sich austoben und eben sich in Details verlieben und zum Beispiel auch mehr Zeit investieren, damit es super aussieht. Und das muss dann gar nicht irgendwas ausdrücken, was jetzt für die Marke steht. Es darf ruhig bedeutungslos sein. Und ich würde sogar sagen, das habe ich neulich in einem Artikel veröffentlicht, je bedeutungsloser es ist, umso eher spricht es die Menschen an. Also das ist für mich sozusagen die bisher noch spekulative Erklärung, warum dieser Artistic Value so ein starker Treiber ist, weil es sich dann an in einem bestimmten Aspekt gar nicht mehr wie Werbung anfühlt.
Ja, einfach die Schönheit selber.
Genau.
Da hatte ich ja mit Stefan Sagmeister, der ja auch Why Beauty Matters, ne? Also Schönheit an sich ist eine Funktion und ist ein Nutzenversprechen. Also ohne, dass du eine explizite Botschaft damit verknüpfst, nur weil etwas schön ist, verspricht es dir Qualität. Also als Absender hast du mehr Vertrauen dazu. Deshalb in Schönheit investieren ist wahrscheinlich die sich am schnellsten rentierende Investition in diesem ganzen System.
Genau, und das ist natürlich auch schwierig, Leuten, die immer nur auf Excel-Sheets gucken, zu verklickern. Ne? Aber es ist, also es ist ja auch so ein Behavioral Economics-Ding, Pricey Signaling. Allein, dass ich mir einen TV-Spot leisten kann, allein, dass ich mir ein Digital Out-of-Home leisten kann, signalisiert schon, dass ich ja irgendwie erfolgreich sein muss. Sonst hätte ich ja das Geld gar nicht.
Und verlässlich als Partner für die Zukunft.
Genau.
Ne? Genau.
Super. Und auf der ästhetischen Ebene funktioniert das dann parallel, würde ich sagen.
Ganz toll. Super. Sebastian, ich finde, wir haben einen guten Bogen geschlagen. Jetzt hast du dein Auditorium ist diesmal sehr groß, also ein paar mehr Studenten. Was sollen die mitnehmen? Was sind die drei wichtigsten Punkte, wo du sagst, im Bereich Werbung oder Markenstrategie, was sind so Key Takeaways, wo du sagst, don't forget?
Also das Erste jetzt zum Thema Kreativität ist, glaube ich, weniger zielorientiert an das Thema Kreativität reinzugehen. Kreativität ist nicht Innovationsmanagement. Kreativität ist schon auch Kunst und das hat seinen Sinn und seinen Zweck und seinen Effekt. Und das muss man zulassen, selbst wenn das auch ganz am Ende vielleicht nicht ganz in einem Excel-Sheet erklärbar ist und darauf vertrauen, dass das funktioniert. Ganz grundsätzlich gibt es da schon viele Studien, die das zeigen. Also Kreativität im Sinne von auch Kunst zulassen. Das ist das eine. Das zweite ist Strategie, Konzept und Exekution als eins denken. Nicht zu Wasserfall, sondern an der Stelle wirklich agil arbeiten, schnell in die Exekution und ins Testen gehen und so und am lebenden Objekt sozusagen dann auch wieder arbeiten, Kreative, auch Exekutionskreative mit Strategen sprechen lassen und so und dann auch rückwärts wieder überlegen, ob nicht aus deren Perspektive was in die Strategie reinfließen kann. Und vielleicht so das ganz Allgemeinste auch aus meiner philosophischen Perspektive, kritisch denken. Also auch wenn jetzt irgendwie viele Marketer in der Praxis auf dieses evidenzbasierte Marketing schon draufspringen, ich habe das Gefühl, in der Praxis kommt das eher an als in der Akademie. Trotzdem kritisch bleiben. Also da ist auch noch nicht alles ausbuchstabiert. Gerade der Schritt so von, was ist wirklich ein Naturgesetz zu, was ist eine strategische Empfehlung, wie man Marken aufbauen soll. Da gibt es noch einen gewissen Gap an der einen oder anderen Stelle. Also auch da immer kritisch bleiben und selber denken.
Ja, und was ich jetzt rausgehört habe, so als Thema, ist, dass da eben auch immer noch Raum für dieses Stückchen Magie ist. Ne? Also man kann ganz viel sehr klar fassen und ne, Daten dazu sammeln und dann bleibt aber trotzdem hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen mit einem Urteil. Und Strategie besteht ja dann auch irgendwann mal zu entscheiden, was man tut und was man nicht tut. Und da beginnt dann auch die Magie zu wirken, was man nicht kopieren kann, was ja auch schön ist, wenn man das einmal geschaffen hat als System. Das ist ganz,
ganz
toll.
Genau. Ja.
Super, dann weißt du, was jetzt kommt, der Markencode von Markenkraft. Du hast noch all das, was wir jetzt erzählt haben und auch die Zusammenfassung, hast die Möglichkeit, das nochmal zu destillieren, nämlich in einem Bildschirmschoner, der auf dem Handy auftaucht, irgendeinen Satz, irgendeinen Begriff, irgendeinen Impuls, den du all den Markenverantwortlichen da draußen mitgeben darfst. Was würde da stehen?
Ich habe das Letzte, bleib skeptisch.
Bleib skeptisch. Glaub an die Magie. Aber bleib skeptisch. Sebastian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War wirklich klasse. Und ich nehm viel mit. Ich nehme viel mit. Dass viele Probleme im Marketing eben auch nicht an mangelnder Kreativität liegen, sondern teilweise vielleicht auch an einem falschen Verständnis von der Kreativität.
Ja.
Und wie Praxis und Wissenschaft und sprachliche Präzision halt miteinander arbeiten und sich gegenseitig schärfen. Vielen Dank für deine Klarheit und diesen besonderen Blick. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.